Es ist der 20. Juni 2006. Ganz Deutschland befindet sich im WM-Fieber. Aus offenen Kneipen dringen Jubelrufe, Autos hupen, überall feiern Menschen. Auch in Paderborn verfolgen hunderte Fans das Spiel England gegen Schweden. Mitten unter ihnen sitzt die 21-jährige Krankenpflegeschülerin Frauke Liebs. Zwischen den Jubelrufen zum Spiel schickt sie mehrere SMS an einen Bekannten. Weil der Akku ihres Mobiltelefons fast leer ist, leiht sie sich zwischendurch noch den Akku einer Freundin aus. Gegen 23 Uhr verabschiedet sie sich schließlich und macht sich auf den Heimweg. Bis zu ihrer Wohngemeinschaft sind es nicht einmal 2 Kilometer, ein kurzer Weg durch die Stadt, den sie gut kennt. Doch sie wird in dieser Nacht nicht zu Hause ankommen. Um 1:15 in der Nacht trifft auf dem Handy ihres Mitbewohners noch eine kurze Textnachricht ein, die ankündigt, dass sie später nach Hause kommen wird. Die Nachricht klingt zunächst beruhigend, doch die junge Frau trifft auch verspätet nicht ein. In den folgenden Tagen passieren Dinge, die Familie und Ermittler bis heute rätseln lassen. Immer wieder schaltet sich ihr Mobiltelefon an verschiedenen Orten rund um Paderborn ein. Und immer wieder treffen kurze, verstörende Anrufe und Nachrichten ein. Es ist der Beginn einer der bekanntesten ungelösten Kriminalfälle Deutschlands. Das Schicksal von Frauke Liebs. Frauke Liebs stammte ursprünglich aus Lübbecke im Nordosten von Nordrhein-Westfalen. Für ihre Ausbildung zur Krankenpflegerin war sie nach Paderborn gezogen. Dort wohnte sie gemeinsam mit ihrem Ex-Freund Chris, mit dem sie weiterhin eng befreundet war, in einer Wohngemeinschaft. Paderborn bot als mittelgroße Stadt einerseits städtische Anonymität, grenzte aber auch direkt an abgelegene ländliche Gebiete. Am nächsten Morgen, dem 21. Juni 2006, erscheint Frauke Liebs nicht zu ihrem Dienst im Paderborner Krankenhaus. Ihre Mutter, alarmiert durch das Ausbleiben und die fehlende Erreichbarkeit, sucht noch am selben Tag Fraukes Wohnung auf. Da jede Spur von ihr fehlt, meldet die Familie sie kurz darauf bei der Polizei als vermisst. Die erste erschreckende Erkenntnis bringt die Auswertung der Mobilfunkdaten. Die SMS um 0.49 Uhr wurde gar nicht aus Paderborn gesendet. Das Telefon hatte sich in einer Funkzelle bei Nieheim-Entrup im Kreis Höxter eingewählt, einem kleinen, dörflichen Ortsteil, rund 35 Kilometer und 40 Autominuten von ihrer Wohnung entfernt. Wie war sie in so kurzer Zeit dorthin gelangt? Warum war sie plötzlich so weit weg, wenn sie doch eigentlich nur zu Fuß nach Hause gehen wollte? Die erste SMS aus Nieheim belegt, dass der Täter Frauke bereits kurz nach dem Aufgreifen über eine beträchtliche Strecke transportierte. Rund um Nieheim wechseln sich Wälder, Felder und abgelegene Höfe ab, eine Gegend, in der man sich leicht unbeobachtet bewegen kann. Während die Familie in tiefster Sorge ist, folgt eine Phase, die diesen Fall einzigartig und beklemmend macht. Vom 22. Juni, einem Donnerstag, bis zum 25. Juni, dem Sonntag, meldet sich Frauke Liebs an jedem dieser 4 Tage telefonisch. Stets ruft sie mit ihrem eigenen Handy ihren Mitbewohner an. Die Anrufe dauern jeweils weniger als 1 Minute, ein ungewöhnliches Muster. Dieses deutete bereits auf eine erzwungene, oder zumindest stark eingeschränkte Kommunikationsmöglichkeit hin. 3 dieser Telefonate gehen spät abends ein. Am Donnerstag um 22.26 Uhr, am Freitag um 23.04 Uhr und am Sonntag um 22.28 Uhr. Nur das Gespräch am Samstag fällt aus dem Rahmen. Es erfolgt bereits um 14.22 Uhr. Frauke Liebs macht kaum Angaben zu ihrer konkreten Situation. Anfangs deutet sie an, sie komme bald nach Hause, vielleicht um ihre Familie zu beruhigen oder sich selbst Mut zu machen. Doch bei weiteren Nachfragen weicht sie aus, ihre Antworten wirken rätselhaft, teilweise sinnlos. Das beklemmende Gefühl der Angehörigen wächst. Unmittelbar nach dem Telefonat am Freitagabend gelingt Frauke Liebs Bruder ein kurzer Rückruf. Doch auch er erhält keine klaren Informationen, nur Fetzen, die die Verwirrung steigern. Am Montag, dem 26. Juni, herrscht plötzlich Stille. Entgegen dem bisherigen Muster gibt es an diesem Tag keinen Kontakt. Die Hoffnung schwindet, die Angst wächst. Dann, am 27. Juni, einem Dienstag, beginnt um 23.29 Uhr das 5. und letzte Telefonat. Dieses Mal dauert es über 5 Minuten, eine ungewöhnlich lange Dauer im Vergleich zu den vorherigen Kontakten. Der Mitbewohner und ihre Schwester hören über die Lautsprecherfunktion mit und stellen gezielte Fragen. Als sie Frauke schließlich direkt fragen, ob sie gegen ihren Willen festgehalten wird, haucht sie zunächst ein leises »Ja«, korrigiert sich jedoch direkt danach lautstark mit 2 »Nein«. Unmittelbar nach diesem abrupten Widerspruch bricht der Kontakt ab. Nach dem Gespräch sitzen die beiden da, schreiben akribisch alles auf, woran sie sich erinnern. Jedes Wort, jede Pause, jeder Tonfall ist wichtig, um keine Details zu verlieren. Es ist das letzte Lebenszeichen von Frauke Liebs. Spätere Auswertungen ergeben, bei allen 5 Telefonaten befand sich ihr Mobiltelefon in verschiedenen Paderborner Gewerbegebieten. Der Täter steuerte diese offenbar gezielt an, um die Anrufe aus abgelegenen und schwer zu überwachenden Orten zu tätigen. Die dazu wechselnden Standorte erschweren den Ermittlern eine präzise Lokalisierung des Verstecks während der Anrufe. Ein Katz-und-Maus-Spiel. Über 3 Monate vergehen. Am 4. Oktober 2006 entdeckt ein Jäger in einem abgelegenen Waldstück bei Lichtenau die Leiche von Frauke Liebs. Der Fundort liegt rund 15 Kilometer Luftlinie von Paderborn entfernt, zwischen den kleinen Ortschaften Asseln und Herbramwald im Kreis Paderborn. Dort, etwa 20 Meter abseits der Straße L817, in einer Mulde hinter einem Baumstamm, unter dichtem Tannendickicht, liegt die stark verweste und bereits skelettierte Leiche. Eine lange Liegezeit im Freien wird offensichtlich. Die Leiche trägt noch Frauke Liebs Kleidung vom Tag ihres Verschwindens. Blue Jeans, ein rotes Oberteil und weiße Turnschuhe. Doch ihr Mobiltelefon, ihre schwarze Handtasche, ihre Geldbörse und ihre Armbanduhr bleiben verschwunden. Am Fundort selbst konnten die Kriminaltechniker keine verwertbaren Reifenspuren, Fingerabdrücke oder DNA-Spuren sichern. Für die Ermittler spricht vieles dafür, dass der Täter äußerst vorsichtig vorging, um sämtliche Spuren zu verwischen. Obwohl im Jahr 2006 moderne forensische Methoden wie DNA-Analysen bereits verfügbar waren, zeigten die fehlenden Beweise am Tatort die Grenzen der damaligen Spurensicherung unter den schwierigen Bedingungen im Freien auf. Durch die fortgeschrittene Verwesung und Skelettierung des Leichnams konnten die Gerichtsmediziner die exakte Todesursache nicht mehr feststellen. Die Obduktion bestätigte lediglich, Frauke Liebs starb spätestens einige Tage nach dem letzten Telefonat vom 27. Juni. Die Ermittler standen vor einem Rätsel, doch die Rekonstruktion zeichnete nach und nach das Bild einer durchdachten Taktik. Bereits die allererste SMS aus Nieheim-Entrup, rund 40 Autominuten von Paderborn entfernt, belegte, dass der Täter Frauke kurz nach ihrer Entführung über eine beträchtliche Strecke transportierte und sein Aktionsradius von Anfang an groß war. Die weiten Wege und die geringe Infrastruktur in den ländlichen Gebieten rund um Paderborn, Nieheim und Lichtenau boten ihm zahlreiche unüberwachte Routen. Zudem war die Polizeidichte in diesen dünn besiedelten Regionen im Jahr 2006 deutlich geringer als in städtischen Zentren, was die Entdeckungsgefahr für den Täter minimierte. Der ländliche Charakter vieler kleiner Ortschaften im Kreis Höxter und Paderborn erleichterte es ihm, sich unauffällig zurückzuziehen oder isolierte Unterkünfte zu nutzen. Auch bei den Anrufen nutzte der Täter seine genaue geografische Kenntnis der Region. Er steuerte bewusst verschiedene Gewerbegebiete in Paderborn an, um die Telefonate von schwer zu überwachenden Abschnitten aus zu tätigen und die Lokalisierung seines eigentlichen Verstecks zu erschweren. Eine operative Fallanalyse des Landeskriminalamts NRW kam zu dem Schluss, dass Frauke Liebs höchstwahrscheinlich im ländlichen Raum rund um Nieheim festgehalten wurde. Die Profiler gingen von einem ortskundigen männlichen Einzeltäter aus, der die Gegebenheiten der ländlichen Umgebung gezielt für seine Zwecke nutzte. Welches Versteck der Täter wählte, ob ein Haus, eine Jagdhütte oder ein Wohnwagen, ist bis heute ungewiss. Besonders mobile Unterkünfte wie Wohnwagen oder autarke Wohnmobile hätten dem Täter in abgelegenen Gebieten eine unauffällige, diskrete und von Infrastruktur unabhängige Behausung geboten, um sein Opfer über Tage hinweg unbemerkt abzuschirmen. Nach dem Leichenfund gründete die Polizei die Mordkommission MK Lichtenau. Bereits am 13. Oktober 2006 wurde eine Belohnung von 7.500 Euro ausgesetzt. 5.000 Euro stammten von Fraukes Eltern, 2.500 Euro von der Staatsanwaltschaft Paderborn. Die Ermittler arbeiteten unter Hochdruck. Bis zur Auflösung der Mordkommission im Juni 2007 bearbeiteten sie rund 700 Spuren und vernahmen etwa 1.000 Personen. Unter den Befragten befanden sich auch mehr als 100 Personen, mit denen Frauke Liebs zuvor per Internetchat oder E-Mail Kontakt gehabt hatte. Trotz dieser akribischen Arbeit blieb der entscheidende Durchbruch damals aus. Doch die Ermittlungen werden auch nach der Auflösung der Mordkommission fortgesetzt. Frauke Liebs fand am 27. Oktober 2006 ihre letzte Ruhe auf dem Lübecker Friedhof. Am Fundort erinnert eine kleine, inoffizielle Gedenkstätte mit einem Holzkreuz und ihrem Vornamen an sie. Die Ermittlungen laufen weiter, denn Mord verjährt in Deutschland nicht. Mitte 2016 prüfte die Kriminalpolizei eine mögliche Verbindung zum Kriminalfall Höxter, fand aber keine Zusammenhänge. Im Dezember 2019 wurde der Fall offiziell in die Cold Case Datenbank des Landeskriminalamts NRW aufgenommen. Im Juli 2020 erhöhte ein anonymer Unternehmer die Belohnung für Hinweise, die zur Ergreifung des Täters führen, von 7.500 Euro auf 30.000 Euro. Bis November 2022 überprüften die Beamten im Mordfall Frauke Liebs insgesamt 1.150 Spuren. Staatsanwalt Kai-Uwe Waschkies hofft, der Täter oder ein Mitwisser verrät sich irgendwann durch eine verdächtige Äußerung und trägt zur Aufklärung bei. Bis heute weiß niemand, wo Frauke Liebs in jener Woche festgehalten wurde. Niemand weiß, warum der Täter sie immer wieder telefonieren ließ. Und niemand weiß, wer sie schließlich tötete. Mehr als 20 Jahre später hoffen die Ermittler noch immer auf den einen Hinweis, der diesen Fall doch noch aufklären könnte.